So, liebe General Podcast-Hörer, hallo, Frank Leipold, hier General Podcast und Isabel Schmitz.
Hallo, herzlich willkommen.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den ich Ihnen ganz kurz vorstellen darf, Professor Kevin Ostasi, Leiter der Kinderklinik in Datteln. Und für alle Menschen, die im pädiatrischen Bereich und vor allem im neuropädiatrischen, neuroimmunologisch-pädiatrischen Bereich aktiv sind, ist er einfach ein Begriff, den alle schon mal gehört haben, wenn man in Deutschland und Umgebung und eigentlich international eine Frage in Richtung pädiatrische Neuroimmunologie hat, dann fällt einem Kevin ein, der hat viele andere Aufgaben, Funktionen, auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neuropädiatrie. Und damit glaube ich, nach der Vorstellung, können wir gleich direkt einsteigen. Oder Eva, ich übergebe an dich.
Ja, sehr gerne. Mich würde interessieren, was macht die Autoimmunenzephalitis im Kindes- und Jugendalter besonders herausfordernd und was hat Sie persönlich bewogen, sich dem Thema zu widmen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einführung. Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich habe mich ja immer schon interessiert für Kinder mit entzündlichen ZNS-Erkrankungen und ganz früher war das hauptsächlich die Multiple Sklerose, aber wir haben immer schon auch Kinder gesehen, in Anfang der 2000er, die plötzlich aus dem Nichts krank geworden sind mit einer bizarren Symptomatik und die immer ein komplettes Rätsel uns gestellt haben. Und da fiel aber trotzdem schon manchmal auf, dass wenn man Immunglobuline oder Steroide aus Verzweiflung gegeben hat, dass die sich gebessert haben. Und dann 2007 gab es für mich so einen ganz prägnanten Fall, der bei uns aufgenommen wurde, den ich persönlich aufgenommen hatte, mit Fieber, Kopfschmerzen, Anfällen, Halluzinationen. Und dann bei den Psychiatern war, lumbalpunktiert wurde, zu uns auf die Intensiv kam und es sich dann halt im weiteren Verlauf auch mit Hilfe anderer Kollegen sich herausstellte, dass diese Patientin NMDA-Rezeptorenzephalitis hatte. Und das war einer der ersten Patienten 2007, die in Oxford da positiv diagnostiziert waren. Und das waren so wirklich zwei Schlüsselerlebnisse. Es bleiben sicherlich sehr seltene Erkrankungen insgesamt, aber weil sie therapeutisch so gut zugänglich sind, bedarf es wirklich einer Wachheit, diese Patienten rauszuholen. Das ist wirklich das, was da so spannend ist.
Ja, danke, Kevin. Das ist so ein Indexereignis. Können wir alle, glaube ich, manchmal berichten, auch über unsere erste NMDA oder erste MOG-Erkrankung. Erzähl nochmal, du hast aber ja auch einen ganz interessanten Werdegang, wenn ich fragen darf. Unsere Wege haben sich ja mal in Barcelona überschnitten.
Genau.
Aber ab vorher hat es dich durch verschiedenste Bereiche geführt. Willst du vielleicht auch mal ganz kurz subsumieren, wo du überall gearbeitet hast? Das fand ich immer faszinierend an dir.
Genau, in Freiburg habe ich studiert und dann gab es damals keine Stellen. Meine Frau hatte damals im Sozialbereich in Aberdeen, Schottland gearbeitet und dort habe ich Pädiatrieausbildung gemacht. Da war ganz entscheidend, da gab es eine Kinderneurologin, die auch die erwachsenen MS-Patienten mit betreut hatte. Und die waren damals noch wirklich mit 40 bereits wirklich schwerst krank, tetraplegisch, bei relativ guter Kognition. Das war auch ein bisschen ein einschneidendes Erlebnis. Und dann war ich 5 Jahre in den USA. Vorteil war, dass ich amerikanischer Staatsbürger bin und die klinische Fellowship-Ausbildung und mit einem NIH-Fellowship dann in HIV-Demenz angeschlossen habe, das war schon auch eine sehr eindrückliche Erfahrung. Bin dann nach Göttingen gekommen, Mekka der MS und Legvor Immunologie mit Herrn Reiber, das war auch ganz entscheidend und habe dann da habilitiert, bin dann nach Innsbruck 8 Jahre, durfte dort Herrn Reindl und Simone Mader kennen, die mich quasi zum Live-Cell-Based Assay getragen haben. Und daraus ist ja wirklich eine sehr lang anhaltende Kooperation entstanden, die auch jetzt nach dem Wechsel nach Datteln in die Kinderneurologie, die ich hier leite, da vollzogen wurde.
Ja. Also Deutschland, Schottland, USA, Österreich und wieder zurück nach Deutschland mit Zwischenstopp in Deutschland, ist doch bemerkenswert und überwarst. Und das zeigt irgendwie auch diese Breite an Wissen, die du da auch eingesammelt hast über die Zeit. Jetzt hast du eben deine Indexpatienten NMDA erzählt, eben einmal schon Live-Cell-Assay angedeutet. Das andere große Steckenpferd in deiner wissenschaftlichen Karriere, wenn man das so sagen darf, ist, glaube ich, Mock und Mogart, ne? Genau. Hast du da auch so einen Indexfall eigentlich? Irgendeinen, der dir total in Erinnerung geblieben ist? Und kannst du uns nochmal über Mogad erzählen?
Ja, gibt es auch einen Indexfall, interessanterweise. Da weiß ich, dass am 2003 war das, da ist ein Patient gekommen aus Österreich, interessanterweise Innsbruck, Papa Hüttenbesitzer und hat eine Tochter, die 2 Episoden hatte, wo man anfangs gedacht hätte, ja, das muss eine MS sein. Die 2. Episode war transverse Myelitis und die 1. war aber, da hatte sie eine ADEM. Also das war schon mal was Ungewöhnliches bei einem Mädchen, die 14 Jahre alt war. Und da kam ja gerade auf, dass der Kevin O'Connor diesen Tetramer-Assay etabliert hatte und wir hatten ihm aus irgendeinem Grunde diese Probe von dieser Patientin auch mitgeschickt und die kam eben MOC-positiv zurück. Und das war so ein bisschen, genau, diese Patienten, die sich MS ähnlich, aber doch ein bisschen anders, anderes MRT, das war wirklich so ein bisschen der Kickoff. Aber das muss ich sagen, das habe ich dann irgendwie vergessen und bin nach Innsbruck gegangen. Und dann kam die Simone Mader einmal zu uns auf die Station und hat gesagt, du, habt ihr nicht Patienten und hast du nicht Patienten mit ADEM und da noch Serum, könnten wir die nicht nochmal untersuchen? Das war quasi dann so der Toröffner.
Das war 2003, da hatte natürlich ein Großteil der Leute das gar nicht auf dem Schirm. Da hatten wir noch die Leiser-Geschichten im Kopf, ne?
So, genau, mit Simone Mader, das war schon ein bisschen später, das war 2007, okay, als ich nach Innsbruck gegangen bin.
So, der Indexfall war 2003, sagtest du.
Genau. Okay.
Aber dann vielleicht auch nochmal, bevor wir wieder weitermachen, wie würdest du in 10 Sätzen dem Pädiater und dem Erwachsenen-Neurologen die Mogad erklären? Aus deiner Perspektive als Neuropädiater. Was muss man wissen?
Ja, ganz wichtig muss man wissen, es ist ein sehr diverses Krankheitsbild, aber die Hauptphänotypen sind sicherlich die ADEM, insbesondere bei Jungen, die transverse Myelitis oder NMOS-like Phänomen zwischen 5 und 15 und dann bei den älteren Kindern Opticus neuritis. Zusätzlich Nummer 4 ist Kinder, die mit einer Meningitis kommen, wo kein viraler Erreger festgestellt wird, würde ich immer mit auf Mogad mit untersuchen. Und das Schöne ist, dass jeder Subtyp für sich schon ein charakteristisches MRT, Klinik und meistens eine Pleozytose hat. Und wenn man dann noch die MRT-Features dabei weiß, die jetzt nicht zu kompliziert sind, dann ist das eigentlich eine machbare Diagnose, selbst in den ersten 2 Tagen. Und warum ich das so betone, ist, dass die rasche Gabe von Cortison und Immunglobulin, die führt fast immer, auch bei schwersten Krankheitsbildern, zu einer deutlichen Besserung. Man hat natürlich dann noch Plasmapherese im Hintergrund, aber meine Erfahrung ist, dass das selten notwendig ist, wenn man das rasch erkennt. Und wir hatten jetzt letztens wieder einen wirklich super Patienten aus Soest, wo der Zuweiser gesagt hat, das ist eine klassische Meningoenzephalitis. MRT ist normal. Kind war weiterhin krank. Macht man Tag 3 nochmal ein MRT. Und dann zeigt das häufig die typischen Auffälligkeiten für eine kortikale Enzephalitis. Also, das ist wirklich wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, ein umschriebenes Krankheitsbild in den meisten Fällen. Komplizierend ist immer, dass die super komplizierten Patienten mit einem ungewöhnlichen Befund dann auch berichtet werden. Und das klebt dann so ein bisschen im Hinterkopf vieler Kinderneurologen. Aber es ist insgesamt eigentlich einfacher als gedacht.
Der Reporting Bias, ne? Gegen den du stark arbeitest, auch mit deinen Fallserien, für die du ja auch bekannt bist in all diesen Bereichen. Vielleicht ganz kurzer Explainer nochmal. Kortikale Enzephalitis, hast du gesagt, geistert ja auch dieses Akronym FLAMES immer durch die Gegend. Mhm. Erklärst du uns da auch nochmal ganz kurz.
Ja, FLAMES, machen die Erwachsenen gerne, Fluid Annotated Cortical Enzephalitis. Ich mache lieber MOC-Enzephalitis, weil ich darauf aufmerksam machen möchte, dass es eine Meningoenzephalitis-Form ist, an die auch Allgemeinpädiater denken sollen. Und einfach betonen, dass da Lumbalperktion, typische Klinik, MRT dazugehört.
Und Fieber manchmal dabei, ne?
Fieber,
Resorbierende Fieber, das habe ich auch durchaus schon gesehen.
Kopfschmerzen, ne? Die haben krachende Kopfschmerzen.
Ja, ja.
Könntest du uns bitte einmal das klinische Bild bei Kindern und Jugendlichen zusammenfassen?
Ja, das ist jetzt eben die Kleinkinder unter 5, die präsentieren sich ja häufig mit einer sogenannten ADEM. Und da gehört dazu, dass die enzephalopathisch sind in irgendeiner Form. Das ist ein weites Spektrum. Die können ein bisschen müde sein, aber die können auch stüporös sein. Meistens haben sie eine Hemiparese oder eine Gangataxie. Und das MRT sieht eben typischerweise mit diesen flauen, großen, flächigen Läsionen aus. Das ist der Klassiker ADEM. Die Optikusneuritis dagegen, da haben die Kinder häufig einen raschen Visusverlust beidseits. Typisches MRT, häufig nicht so viel Entzündungszellen im Rückenwasser. Und wenn man dann das MRT sieht mit der langstreckigen Entzündung, prächiasmatisch, meistens noch mit einem Papillenödem in Kombination, dann ist das für die Optikusneuritis der typische Verlauf. Und für die Rückenmarksentzündung, die Patienten haben häufig eine sogenannte langstreckige extensive transverse Myelitis über 3, 4 Segmente, manchmal 5, 6, 7 Segmente plus einer Konusbeteiligung. Das ist so ein bisschen die Hallmark von dieser Erkrankung mit einem H-Zeichen. Auch ganz interessant. Das wäre sicherlich was für die jungen Forscher am Ende, warum die graue Substanz da so massiv betroffen ist. Weil das ja hauptsächlich die kortikal aufsteigenden und hochkommenden Tracts sind, die da beteiligt sind. Ja, das wäre so in der Kurzzusammenfassung die wichtigsten Krankheitsbilder.
Ich habe uns jetzt ein bisschen abgelenkt. Wir fingen an mit NMDA-Enzephalitis, sind wir irgendwie abgebogen, haben die MOGAD zusammengefasst. Ich glaube, es ist aber auch okay, jetzt mal NMDA und MOGAD in einem Talk hier gemeinsam zu besprechen, weil es schon die häufigsten beiden Varianten im Kindesalter sind. Ne? Aber lass uns noch einmal die NMDA-Enzephalitis kurz klinisch aufgreifen, was gerade inhaltlich passt. Du hast am Anfang diesen Indexfall als bizarr beschrieben, ne? Wenn ich das richtig gehört habe. Kannst du mal beschreiben, was ist denn die Präsentation im Kindesalter? Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber was ist für dich so die prototypische Manifestation? Wann denkt man dran?
Ja, der Fall in Innsbruck war für mich insofern bizarr, weil ich den da so nicht kannte. Aber letztendlich war es genauso, wie eigentlich Herr Dallmau und andere Kollegen das beschrieben haben. Das war ein Kind, vorher krank, Fieber, Kopfschmerzen, beginnt mit Halluzinationen, die zunehmend sind, die hat eine Epilepsie entwickelt, eine Bewegungsstörung und dann am Ende autonome Störung, sodass sie intubiert werden musste. Das war so wirklich das Vollbild. Dann hat die nach 4, 6 Wochen, hat ein Assistenzarzt mit Ultraschall auf den Bauch gehalten und dann hatte die ein Ovar und dann klickte das so bei den behandelnden Ärzten. Die hat dann Immunoglobuline, Steroide, Rituximab und hat sich quasi rückwärts wieder gebessert, ne? Autonomenstörungen sind weggegangen, Bewegungsstörung besser, weniger Halluzinationen, aufgewacht, extubiert und hat sich überraschenderweise wirklich sehr gut erholt nach diesen 3 Monaten. Das ist so ein bisschen der Klassiker. In der Kinderheilkunde habe ich jetzt schon häufiger gemerkt, dass die mit psychiatrischen Symptomen anfangen und dabei einfach stehen bleiben, keine Bewegungsstörung, keine Epilepsie entwickeln und eben mit einer nicht einordnenbaren akuten Psychose eben in die Psychiatrie kommen und dann auffallen, weil die neuroleptische Therapie nicht so greift, wie die Behandler das erhoffen. Das ist so ein bisschen das Besondere auch an der NMDA, dass die schon ein sehr vielfältiges Spektrum hat. Wir haben kürzlich eine Patientin gesehen mit rein fokalen Anfällen, die im Serum auswärts NMDA getestet wurde, unauffällig. Dann haben wir das wiederholt. Da zeigte sich eben im Liquor ganz wichtig bei der Erkrankung, dass die einen hohen Titer hatte gegen NMDA-Rezeptor. Antikörper und von Pulskortison stößen im ersten Schritt sehr gut profitiert hat.
Und sag mal, der psychiatrische Phänotyp dann ist aber schon ein bisschen distinkt von den Erstmanifestationen einer Psychose rein psychiatrischen Ursprungs im Kindesalter, oder? Dann werden wahrscheinlich weniger akustische Halluzinationen, eher visuelle, oder ist es ganz typisch gewesen?
Nee, eben nicht. Es ist abrupt, sehr schnell entwickelt. Keine Vorgeschichte Schizophrenie in der Familie, keine Verschlechterung über 6, 12 Monate in der Schulleistung oder sozialer Rückzug. Das sind Kinder wirklich aus dem Leben geworfen, innerhalb kurzer Zeit einen Einbruch haben und die sich klassischerweise doch deutlich von der jetzt klassischen Psychose unterscheiden, wo es doch schon mehr Frühwarnsysteme gibt, die da blinken. Und vielleicht bei der, jetzt verlasse ich so ein bisschen mein Terrain, ist, was ich häufiger höre, dass eben die psychiatrischen Manifestationen sehr fluktuierend sein können. Das kann sein, du gehst in ein Zimmer rein, du sprichst mit der Patientin, die sagt, du, ja, ich weiß, mir geht's nicht so gut, aber ich bleibe jetzt hier, und dann 10 Minuten später haben die Halluzinationen ohne Ende und wissen nicht mehr, wo sie sind, sind nicht mehr zugänglich. Also dieses Hin und Her und Nicht-Durchgehende, das ist wahrscheinlich eines der Hauptcharakteristika.
Interessant.
Für mich auch eine interessante Frage. Wir sehen ja eine zunehmende Anzahl der Antikörper, die die Erkrankung verursachen, bei den Erwachsenen und wahrscheinlich ja auch bei den Kindern. Gibt es Hinweise darauf, dass die unterschiedlichen Antikörperformen auch unterschiedliche Verläufe oder unterschiedliches Therapieansprechen zeigen?
Ja, guter Punkt. Da haben die Erwachsenen es schlechter oder besser, wie man es nimmt. Wir haben eine Vielzahl von Antikörpern, die auch charakteristische Krankheitsbilder haben. Bei den Kindern und Jugendlichen ist es, je nachdem, wie man sieht, ein bisschen einfacher. Die Hauptantikörpergruppen sind sicherlich NMDA und MOG. Für mich persönlich noch GFAP zum Beispiel oder Glycin oder die mGlu-Antikörper bei Zerebellitiden. Aber Casper, LJ1, sind auch extrem selten, sodass man da wirklich über die Jahre ungefähr weiß, dass das jetzt vielleicht in den letzten 5 Jahren kenne ich von diesen selteneren jeweils 1, 2, maximal 4 Fälle. Das ist interessant, ne? Weil man würde ja denken, dass Kinder, die mehr B-Zell-Aktivität haben, mehr Infektionen haben, dass das mehr getriggert wird. Aber das scheint letztendlich nicht zu sein. Und sicherlich gibt es auch noch so eine Dunkelziffer von auch besser beschriebenen klinischen Entitäten, wo eben bis jetzt noch kein Antikörper gefunden wurde.
Ja, ich glaube, das ist eine fundamental unterschiedliche Immunologie zwischen den kindlichen und den erwachsenen Formen. Ne? Haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Es gibt ja auch pathomechanistisch klare Unterschiede. IgG4-Antikörper assoziierte Erkrankungen sind deutlich häufiger im Erwachsenenalter, im Kindesalter etc. Was ich interessant finde, nochmal in deiner internen Reihenfolge, ist, du würdest GFAP auch, sage ich mal, in die Top-3-Gruppe mit einsortieren mittlerweile? Oder habe ich das eben dir in den Mund gelegt aus Versehen?
Ja, also wir denken da schon mehr dran, vor allem wenn die Kinder eine Hirnstammbeteiligung haben und eine so peculiar oder eigenartige MRT-Auffälligkeiten wie um den Aquädukt oder in den Basalganglien, die so ein bisschen radiäres Pattern haben, und vor allem, wenn sie eine Hirnstammbeteiligung haben, dann zeigt sich immer wieder, dass es da doch positive Fälle gibt.
Und dann greife ich das nochmal auf und sage, okay, wie, jetzt habe ich ein Kind, das passt, eine NMDA, eine MOGAD, eine GFAP-Erkrankung sein, die teste ich und was teste ich? Das ist ja auch eine klassische Frage, die man sich vielleicht stellt. Nehme ich jetzt Blut ab und schicke, liegt vor allem, weil ich mein 6-jähriges Kind nicht unbedingt global punktieren möchte, oder was mache ich? Was ist dein Tipp, dein Rat für interessierte Kollegen?
Genau, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen mit euch zum Beispiel. Und es hat sich schon eingebürgert, dass man einfach immer Serum und Liquor gleichzeitig abnimmt. Das ist, finde ich, ganz zentral, weil auch wahrscheinlich ein bisschen testabhängig auf jeden Fall der Nachweis im Liquor doch sehr viel stärker ist wie im Serum. Und idealerweise dann mit einem zellbasierten Assay oder einem Tissue-Based Assay ergänzt wird, dass das in beiden Testverfahren positiv ist. Das sind schon immer noch Voraussetzungen, um jetzt die Pathogenität eines Antikörpers anzunehmen. Ja. Letztendlich bin ich da sicherlich auch noch alte Schule. Ich möchte ganz gern immer ein Krankheitsbild haben, das ich schon mehrfach gesehen habe. Und wenn sich dann ein Antikörper zuordnen lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon sehr viel höher, dass das eine Rolle spielt.
Ja, da bin ich 100% bei 1000%ig. Die Vortestwahrscheinlichkeit die du mit deiner Expertise natürlich sehr klein halten kannst, also sehr groß halten kannst, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit ist. Und das Problem ist, wenn sie alle Patienten testen, die irgendwie nicht bei 3 auf dem Baum sind, dann haben wir eine niedrige Vortestwahrscheinlichkeit und dann ist die nicht hundertprozentige Spezifität dieser Teste ja auch ein Problem. Finde ich super. Sag mal, MOC sind wir uns, glaube ich, einig, ist ein schwieriger Test. Muss man wissen, welchen Test das Labor einsetzt, wo man hinschickt, ne? Mhm. Und ist meistens in Serum besser zu testen. Und GFAP, glaube ich, kann man ja auch noch einmal vielleicht in diesem Forum sagen, sollte man auf jeden Fall Liquor mit untersucht haben, weil der Serum-GFAP-Antikörper etwas weniger spezifisch ist als der Liquor. Mhm. GFAP-Antikörper, ne? Vielleicht nochmal für die Leute, die das nicht so auswendig präsent hätten, wenn wir mit diesen ganzen Dingen hier um uns herum werfen. Kommen wir einmal auf Therapie, oder? Therapieprognose ein bisschen. Würdest du sagen, das ist unterschiedlich zwischen Kindern und Erwachsenen bei diesen Erkrankungen? Oder eher?
Es hat schon sehr viele Ähnlichkeiten. Also wir kopieren ja oder nehmen eure Ratschläge doch sehr schnell an und die Erfahrung zeigt auch, dass Therapiestrategien, die vorher bei Erwachsenen in größeren Gruppen ausgewertet wurden, auch bei Kindern greifen. Und also da sehe ich wenig Unterschiede. Das ist jetzt, je nachdem, welche Erkrankungsgruppe man nimmt, ist man natürlich auch ein bisschen eingeschränkter. Zum Beispiel bei der MS ist halt nur zugelassen Fingolimod, hoffentlich jetzt demnächst auch Ocrevus. Bei den ganzen Antikörpergeschichten gibt es ja keine guten Studien mit bestimmten Medikamenten. Aber ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich Rituximab einsetze oder andere Medikamente und ich kann zitieren, dass Erwachsene das auch schon in größeren Gruppen gemacht haben. Zum Beispiel das Aquapoint 4 Paper mit, jetzt hoffe ich, kriege es richtig zusammen, mit Satralizumab bei den Erwachsenen, was doch zeigt, dass das einen sehr guten, da war es für mich jetzt sehr hilfreich, das der Krankenkasse zu sagen, du, schau, das ist die ähnliche Erkrankung, gleicher Antikörper, lass mich das da einsetzen. Oder?
Sakura Sky und Sakura Star Studien waren das, ne? Ja. Mit dem Sautralizumab, ja. Na klar, aber es gibt ja Kinder in manchen Studien, die auch laufen, ne? Ich glaube, es gibt ja eine IR6-Studie, an der du sehr aktiv auch teilnimmst. IR6, genau. Bei Mogad in dem Fall, wo auch Kinder mit eingeschlossen werden, ne?
Also das läuft sehr gut, diese Meteorit-Studie. Die ist ja jetzt in so einer Open-Label-Phase, sodass man Kinder direkt einschließen kann. Und wir können hoffentlich, das große Ziel ist, da nochmal Nummer 6 und 7 Patienten einzuschleusen. Und dann wird die, glaube ich, auch, das wird eine sinnvolle Möglichkeit, zusätzlich neben der Cortison-Therapie ein gutes Medikament zu haben.
Ergebnisse hoffen wir ja irgendwie im kommenden Jahr zu kriegen. Aber jetzt Stand 2025 würde man im Moment wie Kinder wie behandeln? Mit einer, sag ich mal, mit einer NMDA prototypisch, respektive einer MOGAD. Was wäre dein favorisiertes Vorgehen?
Muss man ein bisschen unterscheiden, aber bei der MOGAD Hochdosis Cortison. Und dann ist meine Empfehlung auf jeden Fall 3 Monate niedrig dosiert orales Prednisolon an alternierenden Tagen. Da gibt es eine für mich sehr schöne Arbeit aus Australien, die das unterstreicht, dass wenn man die orale Cortisontherapie über 3 Monate macht, dass das den Langzeitverlauf, das ist ja hochinteressant, ne, aber auch den Schub, der häufig in den ersten 3 Monaten nochmal kommt, unterbindet. Und das zeigen unsere lokalen Daten, aber auch, das ist in der australischen Studie schön gezeigt worden, dass die Patienten, die eben orales Cortison haben, keinen Schub mehr haben in den ersten 3 Monaten und auch der Langzeitverlauf deutlich besser ist über die ersten 2 Jahre.
Und wer kriegt Ivig?
Wer kriegt Ivig?
Wer kriegt Ivig? Also welche Kinder kriegen Immunglobuline?
Das ist ja auch europäisch interessant. In dem deutschsprachigen Raum bekommen Kinder in der Regel nach dem ersten Relapse Immunglobuline dazu. Das hängt ein bisschen an, wenn das jetzt im ersten Jahr ist, würde ich Immunglobuline dazugeben. Es gibt Patienten, die haben dann nach 4 Jahren Schub, muss man das abwägen. Aber Immunglobuline scheint so im direkten Vergleich zu MMF, Azathioprim, Rituximab einen leichten Vorteil zu haben in der Schubreduktion.
Okay, und B-Zell-Depletion, Rituximab, spielt das eine Rolle bei Kindern, Mogad?
Ja. Das ist aber meine Erfahrung nicht so gut. Natürlich bei den Kindern, die, sagen wir mal, die Es ist jetzt zunehmend, sieht man, dass Kollegen erster schwerer Schub Immunglobuline, Steroide, Rituximab. Und die Kinder, die dann vielleicht auch einen monophasischen Verlauf haben, profitieren natürlich von Rituximab. Meine Erfahrung ist, wenn man zum Beispiel ein Kind hat mit 3, 4 Schüben und nimmt Rituximab dazu, dass die Schubfrequenz nicht deutlich gebessert wird über die Zeit, sondern erst die Kombination mit Immunglobulin plus Steroiden eigentlich der Bringer ist.
Mhm. Interessant. Deckt sich auch ein bisschen mit so Nemos-Daten und Eindrücken. Sag mal, und NMDA-Enzephalitis, Standard im Kindesalter, ähnlich wie im Erwachsenenalter, glaube ich.
Ja, ne? Genau. Mein kleiner, so wie sagt man, Herangehensweise ist, dass ich ganz gerne, sagen wir mal, ein Kind kommt mit NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, dann behandle ich das ganz gerne 3 bis 5 Tage mit Hochdosis Cortison, wiederhole das nach 10 Tagen. Und wiederhole das nochmal nach 10 Tagen, wenn die Kinder sich nicht deutlich bessern. Das heißt, die haben in den ersten 4 Wochen 3-mal eine Pulstherapie. Und wirklich alle spätestens nach diesen 4 Wochen, wenn die sich nicht bessern, dann muss man die Therapie eskalieren. Und da in der Regel dann auf Rituximab.
Mich würde noch interessieren, das Generate Junior Netzwerk. Kannst du einmal kurz sagen, worum es sich dabei handelt? Wie es funktioniert und welche Rolle es spielt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Genau, das ist so. 2019 hatten wir mal gesprochen, dass wir so eine quasi eine kleine Schwester oder Bruder vom großen Generate machen. Und inzwischen sind wir, glaube ich, 12 Kliniken, die einen Ansprechpartner haben fürs Generate Junior. Und wir sammeln fleißig gezielt eben Kinder, die mit. Der Fokus im Moment liegt sicherlich noch auf den antikörpervermittelten Enzephalitiden, wie zum Beispiel NMDA und MOC, aber auch die GFAP-Patienten sind jetzt im Generate Junior. Und insgesamt, wenn ich es richtig gezählt habe, sind 170 Patienten insgesamt eingeschlossen von 12 Einrichtungen. Und im Moment hat das wirklich ein sehr schönes Momentum, weil die Berliner um den Marc Nikolaus, aber auch andere Einrichtungen und Herr Kreie auch aus der Charité, die haben nämlich im Rahmen einer Doktorarbeit mit Datteln ihre ganzen NMDA-Rezeptorpatienten eingetragen plus Follow-up. Und das ist wirklich interessant zu sehen. Die haben jetzt so, glaube ich, 25 Patienten wirklich mit einem schönen Langzeitverlauf und du siehst das erste Mal, was wirklich aus denen wird am Ende.
Ja,
und,
spannend.
Ja, und die Doktorandin wird das hoffentlich dann bei uns nochmal machen, bei unseren 30, 40 Patienten. Und das wird sicherlich interessant.
Das ist auch super.
Ja. Die Hoffnung ist, ne, dass mehr Kinderneurologen sich auch für dieses Spezialthema interessieren. Es gibt jetzt eine kleine Elterngruppe, die uns auch unterstützt. Und so das Feld und die Ideen, was man mit den Patientendaten machen kann, das weitet sich gerade auf. Das ist ganz schön zu sehen. Das war so die letzte, mit Corona ist das also genau ein bisschen eingeschlafen oder eingeschlafen nicht, aber
schwer.
War so auf der.
Ja.
Das hat ganz viel Zukunft und das ist fantastisch. Da braucht es ja auch Leute, die das einfach vorantreiben und das ist die Erfahrung ja in Generate und Generate Junior und Generate Psych, dass man. Es entwickelt sich, Leute kommen zusammen durch Netzwerke und nutzen dann die Infrastruktur und dann entwickelt sich ein Bild, was mehr ist als die Summe der Teile. Das finde ich immer persönlich für fantastisch.
Und es braucht einen, der sagt, ich mach das. Das Herz. Das ist immer
so. Und dann viele, die mitarbeiten und mithelfen. Ja, das ist so.
Aber das ist doch perfekt, das ist noch der Aufruf auch, ja, mitzumachen, wenn unsere Zuhörer vielleicht noch nicht aktiv in diesen Netzwerken sind, uns, dich zu kontaktieren und vielleicht zu fragen, wie kann ich denn mitmachen? Kann ich mitmachen? Was kann ich tun? Ne?
In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, leider, würde ich gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, die interessiert mich immer. Welche Forschungsschwerpunkte sind in der Zukunft wichtig, aus deiner Sicht? Und welchen Rat würdest du jungen Ärzten und Ärztinnen geben, die im Bereich der pädiatrischen Autoimmunenzephalitis tätig werden möchten oder sich dafür interessieren?
Genau, da ist meine Perspektive natürlich, dass ich die Klinik immer noch wirklich als herausragend ansehe. Das liegt einfach daran, dass ich sehr gerne auch mit Patienten und den Familien zu tun habe. Aber der Spagat in die Forschung natürlich nicht vernachlässigt werden darf. Und meine wirklich grundsätzliche Empfehlung ist, dass auch wenn Karrierepfade ein bisschen enger werden, aber dass man sich mal ein Jahr oder zwei Jahre vielleicht auch in ein Forschungsprojekt wagt, was abseits der Klinik ist, um auch die Methoden zu verstehen, kennenzulernen und wirklich auch Ideen zu generieren, die abhängig davon sind, dass man den klinischen Aspekt kennt, aber auch die Basis der Forschung. Weil meine Erfahrung war, auch wenn ich in den Laboren war, zum Beispiel war ich mal 3 Monate bei Herrn Meinl in München, das war so kompliziert. Ich habe gedacht, da verstehe ich überhaupt nichts. Das hat für meine Klinik überhaupt keine Bedeutung. War dann nach Jahren später, wenn man guckt, unterschiedliche Phänotypen, hat das irgendwas mit den Epitopen zu tun? Hat das was mit Genetik zu tun? Und auch wenn man das nicht in der kompletten Tiefe versteht, man hat einfach einen Überblick und man, vor allem was die Methoden angeht, der Antikörpertestung, finde ich das wirklich immer ganz entscheidend. Und ich habe bei einigen Kollegen, die ich jetzt zum Beispiel einmal zu Romana Höftberger nach Wien geschickt habe, die kommen dann ganz anders zurück. Ne? Dann ist das ein ganz anderes Miteinanderreden.
Das gemeinsame Interesse an solchen Techniken hat uns ja auch in der Tat mal überlappenderweise in Barcelona tätig sein lassen, bei Josep Dalmau. Ne? Zeit, da glaube ich, immer noch gerne zurückdenken. Sehr schön. Ja. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Kevin, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wirklich besonderen und auch ganz instruktiven Einblicke in die Welt der neuropädiatrischen Autoimmunenzephalitiden, nenne ich es jetzt mal. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis hoffentlich bald. Ich denke, uns fällt bestimmt noch ganz viele weitere Themen ein und wir laden dich einfach nochmal ein zweites Mal ein.
Sehr gut. Ja, sehr, hat mir auch viel Spaß gemacht, genau, die eigene Geschichte nochmal Revue passieren lassen.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, tschüss.
Tschüss, Ina.
Ach ja, sehr schön. Das war ein schönes Gespräch und ich bin immer wieder gerne im Gespräch mit Kevin, weil er einfach einen wirklich langen Erfahrungsschatz in der Behandlung von Kindern mit diesen Erkrankungen hat und das muss man sagen, da kann man von profitieren, wenn man hört, wie er was macht. Ne? Und er ist einfach auch ein Mensch, der wirklich ein großes Herz hat für so gute klinische Beschreibungen von Fallserien. Das hat er in vielen Bereichen wirklich fantastisch gemacht und deswegen ist es toll, dass er hier einmal bereit war, mit uns zu quatschen. Eine Sache muss ich übrigens korrigieren, Ina, der ist nicht Präsident der deutschen Neuropädiatrie, sondern der EPNS, der European Pediatric Neurology Society. Das hatte ich am Anfang einmal falsch gesagt.
Ah ja, super, danke, dass du das korrigierst. Ja, ich fand sehr schön, man muss es machen. Das ist ein Spirit, der ist toll.
Ja, ja, er ist ein Teamplayer und man kann echt gut mit ihm gemeinsam arbeiten und ich denke, er ist auch so ein bisschen die Galeonsfigur, die dieses Generate Junior vorangetrieben hat. Auf natürlich jeden Fall. Mit Infrastrukturunterstützung auch von Generate, das muss man auch sagen. Das profitiert einfach davon, dass sich die Protagonisten, wir, er, andere eben ganz gut kennen auch. Ne? So funktioniert ja Wissenschaft und ein Netzwerk und nichts anderes ist ja Generate. Super, dann.
Das ist richtig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Danke an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.